Ja, schönen guten Morgen. Auch von meiner Seite ist mein Lesezeichen rausgegangen. Philippa waren wir, ne? Philipperbrief. Da haben wir es. Ja, bevor wir starten, möchte ich mich kurz vorstellen. Ja, mein Name hat er schon gesagt, Sven Baumberger. Komme aus der Nähe von Dierdorf, Richtung Neuwied ist das. Genau, Hohe Westerwald würde ich jetzt nicht bezeichnen, aber okay. Hartmut und ich, wir kennen uns schon ein paar Jahre. Wir haben mal als Arbeitskollegen zusammen angefangen und daraus ist eine ganz besondere Freundschaft geworden und ja, das verbindet uns und wir machen ab und zu mal Kanzeltausch. Also er durfte bei uns predigen und ich darf hier predigen. Herzlichen Dank für die Einladung, für das Vertrauen. Ist ja auch immer ein Vertrauenszuspruch, wenn man jemanden an die Kanzel lässt. Und genau, so viel zu mir. Wie gesagt, wer mehr wissen will, kann mich nachher ansprechen. Wer meine ganze Lebensgeschichte wissen will, teile ich gerne, wie ich zum Glauben gekommen bin, vor allen Dingen. Genau, im Philipperbrief geht es immer wieder um Freude. Wann hast du dich, ich hoffe, du ist in Ordnung, ja, wir sind unter Geschwistern, wir werden die Ewigkeit verbringen, dann können wir uns duzen. Wann hast du dich das letzte Mal so richtig gefreut? Also nicht so ein bisschen, sondern so richtig. Also so wie die beiden hier auf dem Bild. So richtig voller Freude gewesen. Wenn du jetzt dir da was einfällt, was war der Grund dieser Freude? Was war der Auslöser? Was war's? Als ich in der Vorbereitung über diese Frage selber nachgedacht habe, habe ich mich ertappt und dachte, boah, da habe ich mich denn wirklich das letzte Mal so gefreut? Ich kann es euch gar nicht richtig sagen. Also so das, was mir in den Kopf kam, war unsere drittjüngste Tochter, als sie sich taufen lassen hat, als sie diesen Schritt gegangen ist, das war ein Kampf für sie, ein innerer Kampf, das war so etwas, wo ich so, boah, cool. Also es war so das Ereignis, was mir eingefallen ist. Aber ansonsten, ja, ich habe mich vor kurzem gefreut, ein neues Handy zu kriegen, aber das sind halt so Freuden, die sind nach 2 Tagen schon wieder rum. Und das ist ja halt auch so, diese Welt sagt uns ständig, mach dein Ding, sei der Beste, hol alles raus, also sehr materiell, mehr auf Umstände fokussierte Freude. Und in dem Text, den wir uns heute anschauen, da sagt Paulus, mach das Gegenteil und du wirst Freude finden. Und das klingt verrückt, oder? Unsere Freude ist oft, so oft von äußeren Umständen geprägt. Wenn ich nur dies oder das habe, dann. Wenn das der Punkt ist, dann. Ich kann mich noch erinnern, das ist schon echt lange her, als ich 15 wurde, habe ich ja hingefiebert, endlich 15 zu sein. Mofa-Führerschein. Kennt ihr das noch, die Jüngeren? Die Älteren nicken alle, ja. Okay, Mofa ist, nein. So, Mofa, Führerschein, Freiheit, ungebunden sein, ich kann überall hin. Aber als ich schon 15 war, wenn ich 18 bin, Autoführerschein habe, Motorrad fahren darf. Die Freude, von der Paulus immer wieder im Brief an die Philipper spricht und schreibt, geht tiefer, viel tiefer. Die ist unabhängig von den äußeren Umständen. Eine innere, vom Heiligen Geist geschenkte Freude, die mehr als Vergnügen oder einfach nur Glück ist. Eine Freude, die nicht nur da ist, wenn alles super läuft, sondern eine Freude, die trägt mitten im Sturm. Und in unserem heutigen Text zeigt Paulus noch was weiteres auf, was die Wurzel dieser Freude ist. Und die Wurzel ist die Art und die Gesinnung, die Haltung von Jesus. Und er zeigt nicht nur auf, dass es diese Gesinnung ist, sondern er zeigt auch auf, was es bedeutet, was es ganz praktisch bedeutet. Also ich liebe es immer wieder, wenn Paulus so ganz praktisch wird. Und er steigt auch genau damit ein. Er wird direkt sehr, sehr praktisch. Er greift sofort in das Gemeindeleben ein und sagt ganz praktisch, was es denn bedeutet, diese Gesinnung zu haben, diese Art von Jesus. Das Thema ist übersetzt Freude an der Art von Jesus. Und ihr macht, glaube ich, hier in diesem grünen Büchlein, daran geht ihr durch. Ich habe mich mit Hartmut abgesprochen. Ich habe eine andere Bibelübersetzung verwendet. Ich hoffe, das ist okay. Ich habe die NGÜ gewählt und werde jetzt gleich in verschiedenen Abschnitten da durchgehen. Wir fangen an und lesen erstmal Philipper 2, die Verse 1 bis 5. Wer keine Bibel dabei hat, ich hoffe, das kann man noch einigermaßen lesen. Ich habe es überschrieben, Jesu Art im Gemeindeleben. Nicht wahr? Es ist euch wichtig, einander im Namen von Christus zu ermutigen. Es ist euch wichtig, euch gegenseitig mit seiner Liebe zu trösten, durch den Heiligen Geist Gemeinschaft miteinander zu haben und einander tiefes Mitgefühl und Erbarmen entgegenzubringen. Nun dann macht meine Freude vollkommen und haltet entschlossen zusammen. Lasst nicht zu, dass euch etwas gegeneinander aufbringt, sondern begegnet allen mit der gleichen Liebe und richtet euch ganz auf das gemeinsame Ziel aus. Rechthaberei und Überheblichkeit dürfen keinen Platz bei euch haben. Vielmehr sollt ihr demütig genug sein, von euren Geschwistern höher zu denken als von euch selbst. Jeder soll auch auf das Wohl der anderen bedacht sein, nicht nur auf das eigene Wohl. Das ist die Haltung, die euren Umgang miteinander bestimmen soll. Es ist die Haltung, die Jesus Christus uns vorgelebt hat. Am Ende des letzten Kapitels hat Paulus beschrieben, wie man standhaft sein kann, wenn es Konflikte von außen gibt, wenn wir ja mit Konflikten von außen konfrontiert werden, wie wir da standhaft sein können. Nun erläutert er, wie man gegen Konflikte innerhalb des Leibes, also wenn wir in der Gemeinschaft Konflikte erleben, und auch wenn Paulus ordentliche Lobeshymnen auf die Gemeinde in Philippi ausspricht, gab es dort Konflikte. Das lesen wir später, kommt ja noch zu in eurer Predigtreihe Kapitel 4, lesen wir davon, dass es dort Konflikte gibt. Auf der anderen Seite habe ich, als ich mir den Text so durchgelesen habe, dachte ich, wow, die Messlatte legt er hier schon ganz schön hoch. Ich meine, welche Gemeinde außer ihr jetzt hier in Osthelden kann von sich sagen, dass das gelebte Gemeindepraxis ist. Aber stellt euch mal vor, ich will euch mal mitnehmen auf eine kurze Reise, stellt euch eine Gemeinde vor, wo gegenseitige Ermutigung, liebevolles Umsorgen, Trösten, tiefes Mitgefühl und Erbarmen, Anteilnahme, Unterstützen, ein fester Zusammenhalt, die Kultur der Gemeinde ist. Und das nicht nur einfach im Foyer an einem tollen Poster als Vision, sondern gelebte Praxis. Alle sind auf das gleiche Ziel ausgerichtet, Jesus groß zu machen und in der Region bekannt zu machen. Rechthaberei und Überheblichkeit gibt es nicht in der Gemeinde. Jeder achtet den anderen höher, ist auf den anderen bedacht, ermutigt, man feuert sich an, man spornt sich an. Stellt euch vor, welche Wirkung diese Gemeinde hat. Welche Auswirkung diese Gemeinde in ihrem Umfeld hat und welche Anziehungskraft sie hat. Daher denke ich, dass es von Paulus nicht einfach nur ein frommes Wunschdenken ist, eine Messlatte besonders hochzulegen, oder unrealistisches Wunschdenken ist, sondern dass Paulus sagt, das ist ein wertvolles Ziel, dafür zu kämpfen, dafür einzustehen, diese Art von Gemeinde zu sein, diese Art von Gemeinde in die Praxis zu bringen. Wenn wir genauer in den Text hineinschauen, sehen wir Folgendes. Er fängt damit an, nicht wahr, ist hier in der NGÜ geschrieben, Und das finde ich ganz gut. Die NGÜ bringt das ganz gut auf den Punkt, dass Paulus hier nicht sagt, ach, das ist ja schon, sondern so ein bisschen, ich sage jetzt mal leicht ironisch, nicht wahr, das ist doch bei euch so oder nicht. Und er weiß schon ganz genau, was Sache ist und legt den Finger in die Wunde. Das war für die Philipper mit Sicherheit auch nicht ganz leicht. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass Paulus immer wieder mal den Finger in die Wunde legt. Aber er sagt, wenn es da um Ermutigung gibt, andere Übersetzungen sprechen von Ermahnung, aber ich finde auch die Übersetzung Ermutigung viel passender, weil es darum geht, jemanden zu gewinnen, wieder einzufangen, auf den rechten Weg zu bringen. Und er spricht hier im Namen von Christus zu ermutigen. Also nicht einfach so aus menschlicher Sicht jemanden zu ermutigen, sondern im Namen von Christus zu ermutigen. Und ich finde, das ist ein Riesenunterschied. Demjenigen klarzumachen, in welchem Bild er steht, die Person steht, in welchem Bild von Jesus die Person steht. Ermutigen, wie Jesus über die Person denkt. Nicht wie ich über die Person denke. Im Namen von Jesus ermutigen. Und ich habe euch mal was mitgebracht. Vielleicht kennt ihr das. Ich weiß nicht, ob ihr die Organisation Freiheit in Christus kennt. Und die haben ein tolles Kärtchen. Das heißt, meine neue Identität. Was ist meine Identität in Christus? Und daran dürfen wir uns immer wieder erinnern. Und das macht dieses Kärtchen. Hinten auf der Rückseite sind ganz viele Bibelstellen drauf, die sagen, in Christus bin ich angenommen. In Christus bin ich sicher. In Christus bin ich bedeutungsvoll. Und dieses Kärtchen gebe ich gerne meinen Geschwistern und sage, hey, wenn du in schwachen Situationen bist, das ermutigt dich, das fängt dich wieder ein. Und da ist auch schön gegenübergestellt Aussagen des Satans versus Aussagen Gottes. Die Lügen Satans, die uns jeden Tag eingebläut werden, das verstehe ich darunter, im Namen Jesu zu ermutigen. Zusagen, die Jesus uns gibt, unseren Geschwistern zuzusprechen. Sie zu ermutigen, da wo sie vielleicht schwach sind. Oder gibt es noch ein Kärtchen von denen, Gott mein Vater, also auch, was mein Gott, der Vater, über mich denkt. Das finde ich sehr, sehr wertvoll. Dann geht es weiter, mit seiner Liebe zu trösten. Also nicht einfach nur jemanden trösten, sondern in Jesu Liebe trösten, mit seiner Liebe zu trösten, die Art, wie Jesus einen tröstet. Einem Trost zu sprechen, ohne eine Gegenleistung zu erwarten. Eine Liebe zu sprechen, die wir selber geschenkt bekommen. Diese Liebe, um einen anderen zu trösten, die können wir oftmals nicht aus eigener Kraft. Oder ein echtes Mitgefühl zu entwickeln. Wahrscheinlich geht es nur mir so, aber ich habe oft so, dass wo ich sage, ich kann da relativ kalt sein. Und aber wenn ich merke, wenn ich nah bei Jesus bin, wenn Jesus mir seine Liebe schenkt, wenn der Heilige Geist seine Liebe in mein Herz ausgießt, da verändert sich was, dann kriege ich Mitgefühl, dann kriege ich einen anderen Blick dafür. Und das ist hiermit gemeint, mit seiner Liebe zu trösten. Und er geht weiter, durch den Heiligen Geist Gemeinschaft zu haben, miteinander zu haben. Also wir sind verbunden mit dem Heiligen Geist, durch den Heiligen Geist. Er rüstet uns aus, diese Dinge umzusetzen. Wir können das nicht aus eigener Kraft, aus eigener Anstrengung, sondern durch die Kraft des Heiligen Geistes. Da steht es auch dann, also durch die Kraft des Heiligen Geistes kriegen wir Mitgefühl und Erbarmen. Das Wort Gemeinschaft übersetzt das alte altgriechische Wort Koinonia. Es bedeutet, dass man gemeinsam an etwas Anteil hat. Wir haben Anteil am Leben mit dem Geist Gottes. Wir hatten vorher nicht den Geist Gottes. Aber der Heilige Geist füllt uns, er führt uns, bewegt unser Leben und verleitet unserem Leben Kraft, sodass wir in der Lage sind, eine andere Art der Gemeinschaft, eine andere Art der Einheit auch in der Gemeinde zu sein. Und wenn wir in Galater 5 reinschauen, Vers 22, kennt ihr mit Sicherheit alle die Früchte des Heiligen Geistes. Sie sind Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Alles Dinge, die uns wahrscheinlich von Natur aus nicht unbedingt so liegen, sondern die uns geschenkt werden müssen. Es ist wie in einem Garten, die Rosen oder die Blumen, die müssen gepflegt werden, die müssen gedüngt werden, die müssen bearbeitet werden, das Unkraut kommt von alleine. Das hier ist etwas, wo der Heilige Geist an unserem Herzen arbeiten muss. Der Heilige Geist versetzt uns in die Lage, Einheit in der Gemeinde zu leben, die sonst nicht möglich wird. Paulus geht es hier um die Einheit. Er sagt auch, dass man eine Einheit hat, dass man auf ein Ziel ausgerichtet ist. Und da geht es nicht um, gleichgeschaltet zu sein unbedingt. Also wenn ich eine gleichgeschaltete Gemeinde haben will, das schaffe ich nur, wenn ich extrem viel Druck von außen ausübe, wenn ich ganz klare Regelwerke aufsetze, dann schaffe ich gleichgesteuerte Gemeinde. Aber eine Einheit in der Gemeinde, die kommt von innen, die kommt vom Herzen, mit der gleichen Herzenshaltung unterwegs zu sein. Das ist das, was Paulus hier immer wieder sagt. Spurgeon schreibt dazu, wenn ich dieses Bild benutzen darf, der Heilige Geist ist der Arzt, aber Christus ist die Medizin. Also Christus ist es der uns heil macht, der uns gesund macht. Aber warum sollten wir das, diese Gemeinschaft, diese Einheit sein, wie Paulus sie hier uns beschreibt? Und Jesus gibt da selber eine Antwort zu. In Johannes 13, Vers 35 lesen wir, an eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Ich komme noch mal kurz zurück auf die Anfangsbeschreibung, wie die Gemeinde aussieht. Und ich glaube, das ist etwas, wo wir in dieser Welt einen riesen Einfluss hätten oder haben können, da wo wir genau diesen Unterschied machen. Wenn wir unseren Eigennutz, unsere Ruhmsucht und unsere Tendenzen zu viel und zu hoch von uns zu denken ablegen, werden uns auf natürliche Art und Weise die Interessen und Bedürfnisse der anderen am Herzen liegen, schreibt David Gutzig in seinem Kommentar. Aber Achtung, selbstlos leben heißt nicht Selbstaufgabe. Also das heißt nicht, ich gebe mich jetzt komplett selber auf. Das meint Paulus hier nicht. Paulus spricht von einem von selbstlos leben. Ich habe das selber oft. Ich bin Gemeindeleiter bei uns auch in der Gemeinde, in einer bisschen kleineren Gemeinde, wie ihr es seid. Und da ärgere ich mich ganz oft über viele Gemeindemitglieder. Gebe ich ehrlich zu. Und wie gehe ich mit diesem Ärger um? Wie gehe ich mit diesem Frust um, wo mich Menschen enttäuschen? Wo man Menschen begleitet, in sie investiert und sie plötzlich irgendeinen totalen Blödsinn machen. Das tut einem weh. Da hilft es zu beten, da hilft es zu Jesus zu gehen und zu sagen, hey, ich leg dir das hin. Und plötzlich kriege ich einen anderen Blick für die Person. Plötzlich geht der Frust weg. Ob die Person sich verändert oder nicht, ist nicht meine Verantwortung. Meine Verantwortung ist, sie zum Herrn zu bringen. Freude in der Gemeinde wächst, wenn wir nicht auf unser Recht pochen, sondern aufeinander Acht geben. Freude ist nicht egoistisch, Freude ist gemeinschaftlich. Wie gehe ich in den Gottesdienst? Wie komme ich heute Morgen hier hin? Muss die Gemeinde mir dienen oder diene ich der Gemeinde? Mit welcher Haltung gehe ich in die Gemeinde? Ist die Gemeinde für mich da oder bin ich da, um Gemeinde zu gestalten, um Gemeinde zu bauen? Ich habe euch ein praktisches Beispiel noch mitgebracht. Ups. Shane Claiborne ist US-Amerikaner, ungefähr mein Alter. Auf der linken Seite, so sah er früher mal aus, so sieht er, glaube ich, heute aus. Ein Buch, was mich extrem in meiner Glaubensreise bewegt. Ich war nie ein Vielleser oder ich war eigentlich gar kein Leser. Das war, glaube ich, das erste Buch, was ich von Anfang bis Ende durchgelesen habe. Das hat mich gefesselt und seitdem habe ich angefangen zu lesen. Und meine Frau kriegt die Krise, wie viele Bücher ich kaufe in der Zwischenzeit. Aber was hat mich da bewegt an diesem Buch? Er beschreibt, dass das Buch ist beschrieben, ich muss verrückt sein, so zu leben, ein kompromissloses Experiment in Sachen Nächstenliebe. Er hat angefangen, Theologie zu studieren und hat angefangen, mit seinen Mitstudenten in der Bibel zu lesen, haben plötzlich festgestellt, irgendwie das, was wir dort lesen und das, was wir hier leben, das ist eine Diskrepanz, da passt was nicht. Und haben sich aufgemacht. Es fing damit an, dass in einer leerstehenden Kirche Menschen Zuflucht gesucht haben, die obdachlos waren, und die Kirche wollte die aus der Kirche, die leer stand, rausschmeißen. Und dann haben sie einen Banner aufgehangen, ihr könnt nicht sonntags einen Obdachlosen anbeten und montags aus der Kirche schmeißen. Also haben sich angefangen, für Arme einzusetzen. Das führte so weit, dass sie angefangen haben, mit Obdachlosen zu arbeiten und haben sich mit Obdachlosen getroffen, haben ihnen Essen gegeben, haben ihnen von Jesus erzählt, sind dann aber abends wieder ins Studentenheim zurückgefahren, haben gesagt, das passt nicht. Die legen sich in den Karton und wir fahren zurück ins warme Obdachlosenheim und uns geht's gut. Und hat angefangen, mit den Obdachlosen auf der Straße zu leben, um einer von ihnen zu werden, um ihnen so das Evangelium nahezubringen und zu sagen, hey, ich bin jetzt nicht einer, der euch aus einer bequemen Haltung das bringt, sondern ich werde einer von euch. Ein extremes Beispiel, ich will euch jetzt da nicht alle ermutigen, morgen in Siegen anfangen, auf der Straße zu leben, aber ich finde, das hat mir nochmal eine ganz andere Perspektive eröffnet, was es heißt, auch Jesus nachzufolgen, was es heißt, Nächstenliebe selbstlos weiterzugeben. Und das ist ein gutes Beispiel für das, was Jesus getan hat. Jesus hat sich aufgegeben. Er hat seinen privilegierten Platz aufgegeben. Er hat sein so Studentenwohnheim verlassen. Er ist auf diese Erde gekommen. Darum geht es jetzt im zweiten Punkt, Jesu Art als unser Vorbild. Er, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus, im Gegenteil. Er verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen. Aber er erniedrigte sich noch mehr. Im Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Er starb nicht nur am Kreuz, er starb wie ein Verbrecher. Also er hat seine privilegierte Stellung aufgegeben. Und ich finde den Text so gigantisch. Das ist eine grandiose Zusammenfassung vom Leben Jesu. Das hat Paulus wirklich gut komprimiert und mit wenigen Sätzen wiedergegeben. Aber diese Sätze, die haben es in sich. Und Paulus fordert uns hier auf, uns an dieser Haltung zu orientieren. Das ist die Haltung, die unser Leben prägen soll. Er, der Gott in allem gleich war. Also eins ist schon mal klar, Jesus ist Gott. Jesus ist Gott und Jesus kommt nicht erst an Weihnachten auf diese Welt. Jesus war vorher schon da. Jesus hat vorher schon existiert. Jesus ist Gott. Er kam auf diese Erde. Er wurde an Weihnachten wurde er auch ganz Mensch. Aber er blieb auch immer ganz Gott. Und das ist schon mal eine wichtige Aussage, die hier getroffen wird. Jesus ist Gott. Wie viele glauben das nicht? Halten ihn für einen Propheten oder einen guten Menschen? Und hier steht es, er war Gott in allem gleich. Und obwohl er diese privilegierte Stellung hatte, hat er die aufgegeben. Er wurde ganz klein, wir feiern es in wenigen Wochen, geht jetzt relativ schnell. Denken wir daran, er kam als zerbrechliches Kind auf diese Welt in einer Futterkrippe. Also nicht irgendwie als privilegierter König auf diese Welt, sondern er machte sich ganz, ganz klein und zerbrechlich. Wir lesen, dass er seine Macht nicht dazu ausnutze. Ich glaube, Jesus hatte auf dieser Welt trotzdem die göttliche Macht, die hätte er abrufen können. Er hat sie aber nicht. Er hat sie bewusst zurückgehalten. Es war seine Entscheidung, sie nicht in Anspruch zu nehmen. Als er versucht wurde vom Satan, hätte er viele Dinge tun können. Der Satan wusste das und deswegen hat er ihn provoziert. Aber nein, er macht es nicht. Er hält es zurück. Er lebt absolut selbstlos. Und wie oft geht es uns, dass wir, jetzt könnte ich sagen, hey, ich bin Ältester in der Gemeinde, privilegiert, ich Ich sage, wo es lang geht in der Gemeinde. Nee, was sagt Gott? Wir sollen der leitet, der soll der größte Diener sein. Der soll derjenige sein, der den anderen die Füße wäscht. Jesus erniedrigte sich selbst, als er gehorsam wurde. Das ist etwas, was Jesus dadurch nur erleben konnte, dass er von dem Thron im Himmel herabgekommen und ein Mensch geworden ist. Also er konnte Gehorsam selber erst erleben, als er vom Himmel runterkam und Mensch wurde. Also der Schlüssel ist auch hier wieder Gehorsam. Und da geht es auch das, worum es bei uns geht. Es geht um Gehorsam. Jesus war 100% gehorsam, ist diesen Weg gegangen, selbstlos. Und ich habe mal Werkzeugmacher gelernt. Ich weiß nicht mehr, es ist so lange her. Ich weiß nicht mehr, welche Maschine es war. Es gab aber eine Maschine, ich glaube, es war so eine Drahterodiermaschine, also mit so einem Draht Metall zu schneiden. Und ich glaube, daneben hat man immer eine Schablone gehabt. Und da ist so ein Taster entlang gefahren, der die Kontur vorgegeben hat. Das heißt, der Draht hat genau die Kontur geschnitten, die ich vorher als Muster reingelegt habe. Und der Gedanke, der mir kam, was ist hier? Wir haben hier eine neue Schablone bekommen, die wir jetzt auf unser Leben anwenden sollen. Wir sollen die alte Schablone auswechseln, eine neue Schablone einlegen. Und diese Schablone, wenn wir die entlang fahren, dann leben wir das Leben, was Jesus uns vorgelebt hat. Dann haben wir die Haltung, dann haben wir die Gesinnung. Ich frage nicht ab, über was ich das letzte Mal gepredigt habe, ich weiß es aber noch. Und zwar Römer 12, 1 und 2 war es. Es ging darum, genau unsere Gesinnung, unsere Haltung, also dass unser Leben ein lebendiger Gottesdienst wird und dass wir unser Denken verändern lassen sollen. Und hier geht es darum, Veränderung. So kommen wir nicht auf die Welt. Das, was Jesus uns hier vorgelebt hat, das können wir nicht aus uns einfach nur kopieren. Das funktioniert nicht. Aber wir können uns daran ein Beispiel nehmen. Wir können ihm als Vorbild nehmen. Wir können ihm nacheifern. Wir können versuchen, das mehr und mehr in die Tat umzusetzen. Das bedeutet es, Freude an der Art von Jesus zu haben. Ich kann sagen, ich freue mich daran, Jesus, dass du auf die Welt gekommen bist. Ich kann das sehr bequem bei mir auf dem Sofa kann ich sitzen und kann mir, was weiß ich, irgendwelche Verfilmungen davon anschauen und kann sagen, oh, das ist echt toll, Jesus, wie du das gemacht hast. Ich finde das auch ganz toll, dass du da ans Kreuz gegangen bist, dass du auf die Welt gekommen bist, das alles auf einer Zuschauerebene. Aber Paulus ruft hier uns ganz klar auf und sagt, nein, du bist nicht ein Zuschauer. Ihr sollt euch das als Vorbild nehmen. Wir sollen da nacheifern. Das soll die Gesinnung sein, die wir in unserem Leben mehr und mehr anfangen zu lernen. Paulus betet, schreibt er im Brief an die Epheser, er betet dafür, dass die Gemeinde mehr und mehr genau das begreift, was dort passiert ist. Er betet, dass ihr die Liebe Jesu, die dort am Kreuz geschehen ist, dass er die mehr erfasst in der Breite, Länge, Tiefe, Höhe, in allen Dimensionen erfasst und greifen könnt. Warren Wiersbe schreibt in einem Kommentar zum Philipperbrief folgende Begebenheit. Bei einem christlichen Festival in Brasilien ging ein Missionar von Stand zu Stand, um die Waren zu begutachten. Über einem Stand hing ein Schild mit der Aufschrift »Billige Kreuze«. Er dachte bei sich, das ist es, wonach viele Christen heute suchen, nach billigen Kreuzen. Das Kreuz meines Herrn war nicht billig, wieso sollte meins billig sein? Also es geht darum, es kostet uns was. Es kostet uns was. Es hat das Beispiel von eben vom Shane Claiborne was gekostet, auf der Straße zu übernachten, auch in den Karton sich reinzulegen. Wie gesagt, ich will uns da auch bewusst mal ein bisschen herausfordern, zu gucken, wo will Gott dich ganz persönlich hier in dieser Region gebrauchen? Fragen wir danach. Ich habe ein weiteres Beispiel, weil ich es liebe zu sehen, wie es praktisch sein kann. Ich habe gesehen, ihr unterstützt Missionare, Hilfe für die Maasai, wirklich sowas, wirklich toll, wenn ihr sowas unterstützt. Und ich bin in der Vorbereitung auf Pat Bradley gestoßen. Und seine ist der Mann ganz links mit seiner Frau. Seine Lebensgeschichte, er war Alkoholiker. Der Alkohol hat seine Familie zerstört, hat alles zerstört. Und als er geschieden ist von seiner Frau, bringt seine Frau die Kinder in eine freie Gemeinde in Amerika. Und er sagt, boah, ich bringe die Kinder auch mal dorthin und geht dorthin, bringt die Kinder dort zum Jungschau oder was auch immer und lernt Jesus kennen und bekehrt sich. Wird von der Alkoholsucht befreit und kehrt um. Die Ehe wird wieder in Ordnung und so weiter. Aber was passiert? Gott spricht in sein Leben und sagt, öffnet ihm die Augen für den Sudan. Und er geht in den Sudan 2001, Sudan, Bürgerkrieg, extreme Bedingungen dort. Und er sagt, er ist dort hingegangen und hat gesagt, hey, Gott hat mir es gezeigt, dass ich da hingehen soll. Verstehe nichts davon, er ist Mitarbeiter in einer Marketingagentur, also hat überhaupt gar keine Ahnung und sagt, hey, Gott hat mich gerufen. Ich höre, ist dort hingegangen in Sudan und sagt, er hat gesehen, keine Missionsgesellschaft geht dorthin und hilft, weil es zu gefährlich ist. Und er sagte, als ich das Leid gesehen habe, gab es keine Option, nicht zu helfen. Die Option, nicht zu helfen, gab es nicht. Und er hat angefangen, Spenden zu sammeln und hat Lebensmittel, lange Rede, aber wie gesagt, solche Kinder hat er vorgefunden. Man sieht dort, das Wasser ist einfach nur dreckig, was sie trinken müssen. Hat die Umstände gesehen, hat gesagt, das kann ich nicht auf mir sitzen lassen. Das muss sich ändern. Und hat sich aufgemacht. Und ich glaube, dass Paulus uns genau dafür die Augen öffnen will. Dass Paulus uns die Augen öffnen will und will sagen, hey, die Freude ist woanders zu finden. Wie bin ich auf ihn aufmerksam geworden? Hier rechts, ich weiß nicht, ob jemand diese Person hier kennt, das ist Francis Chan. Ich weiß nicht, vielleicht ein paar kennen die Bücher von Francis Chan. Das ist ein Pastor, Evangelist, Missionar in Amerika. Ich habe viele Bücher von ihm gelesen und die haben mich auch wahnsinnig geprägt. Deswegen, ihr kriegt so ein bisschen, welche Bücher haben mich geprägt. Und er hat ein neues Buch rausgebracht, das heißt Geliebt. Also Geliebter zu sein, Geliebter Gottes zu sein. Und er macht gerne Videos und in dem Video beschreibt er davon, hat er eine Arbeit von diesem Werk hier besucht. Er investiert sehr, sehr viel von den Einnahmen der Bücher dort in diese Projekte. Und er war vor Ort und er sagt, wisst ihr, das ist ein Privileg, das erleben zu dürfen. Er sagt, ich hätte das Geld nehmen können, hätte mir tolle Autos kaufen können. Ich hätte mir ein neues Handy kaufen können, was auch immer. Aber das Glück, was ich hier, die Freude, die ich erlebe, hier zu sehen, wie diese Menschen, wie Frauen aus Zwangsprostitution rausgeholt werden, aufblühen, wie Kinder so abgemagert auf einmal normales Leben führen, Schulbildung bekommen, wie die Kinder sauberes Wasser bekommen, sagt er, die Freude in diesen Gesichtern zu sehen, erfreut mich viel, viel mehr als das Geld für mich persönlich einzusetzen. Und ich glaube, darum geht es auch, dass Paulus uns auch aufzeigt, hey, Einheit in der Gemeinde, für den Nächsten da zu sein, das wird dir auch Freude geben. Und so kommen wir zum letzten Punkt. Und das ist etwas, es gibt diese Art von Jesus, gibt Gott die Ehre. Gibt Gott die Ehre für all das. Deshalb hat Gott ihn auch so unvergleichlich hoch erhöht und hat ihm als Ehrentitel den Namen gegeben, der bedeutender ist als jeder andere Name. Und weil Jesus diesen Namen trägt, werden sich einmal alle vor ihm auf die Knie werfen. Alle, die im Himmel und auf der Erde und unter der Erde sind. Alle werden anerkennen, dass Jesus Christus der Herr ist und werden damit Gott, dem Vater, die Ehre geben. Spurgeon schreibt dazu, also halte über diesen Gedanken einmal in Ruhe inne. Dass Christus sich nicht selbst gekrönt hat, sondern dass sein Vater ihn gekrönt hat, dass er sich nicht selbst auf den majestätischen Thron gesetzt hat, sondern dass sein Vater ihn hoch erhoben hat und auf den Thron gesetzt hat. Die Menschen haben dem Erlöser das Schlimmste angetan, aber Gott erhöht seinen Sohn, er ehrt ihn, er gibt ihm den Namen, die Menschen haben ihm den Namen voller Spott gegeben, haben es übers Kreuz geschrieben. Aber der Vater verleiht ihm Herrlichkeit. Nach der Erniedrigung kommt die Erhöhung. Es gibt keinen höheren Namen als Jahwe, als Herr Jesus. Hier werden sich alle Knie mal beugen, ist uns das bewusst. Alle Knie werden sich beugen. Viele Knie werden sich freiwillig beugen, aber viele Knie werden sich auch unfreiwillig beugen. Noch da zeigt sich wieder, Gott hätte sich nicht so erniedrigen müssen, um dann erhöht zu werden. Er hätte das auch anders machen können, aber er hat diesen Weg gewählt aus Liebe zu uns, um Anbeter zu gewinnen. Aber unsere Erlösung, all das, dient nachher der Verherrlichung Gottes. Also, ich wiederhole nochmal vom Anfang, wenn wir diese Art von Gemeinde leben, wenn wir diese Art von Gemeinschaft sind, dann wird Gott geehrt, weil die Menschen ihm begegnen, weil die Menschen sehen, wow, bei diesen Menschen ist was anders. Ich habe das selber erlebt. Wie gesagt, ich erzähle gerne im persönlichen Gespräch meine Lebensgeschichte, aber ich war in meiner Jugend strange unterwegs, sagen wir es mal so. Und irgendwann kam ein Mitschüler, ein früherer Mitschüler zu uns in die Gemeinde und hat mich vorne an der Kanzel gesehen. Der ist unmittelbar nach dem Gottesdienst aufgestanden und rausgegangen. Der kam damit nicht klar, weil er festgestellt hat, den Sven, den er kannte, das war ein komplett anderer Sven wie der, der jetzt da vorne stand. Und das ist, darum geht es, die Verwandlung. Und er hat gesehen, hey, da ist irgendwas passiert, das ist nicht normal, da ist wirklich was passiert. Und das wünsche ich mir so sehr, dass das in unserem Leben passiert. Ich kann mich daran erinnern, dass Hartmut mir mal erzählt hat, ich weiß nicht mehr, wie er heißt, der war bei euch auch hat hier einen Vortrag gehalten, der war auch bei uns in der Gemeinde und der war bei euch zu Hause. Vielleicht fällt mir gleich der Name ein. Und da hast du gesagt, deine Töchter haben gesagt, Wolfgang Seid, deine Töchter haben gesagt, der hat irgendwie was wie Jesus. Der ist wie Jesus. Dieser Satz, der geht mir nah und der verfolgt mich. Weil das mein größter Wunsch ist, dass Menschen, die mir begegnen, sagen, irgendwie hat der was von Jesus. Ist das nicht unser Größtes? Dass Menschen nicht sagen, oh, das ist ein cooler Sven oder ein cooler Hartmut oder wer auch immer, sondern ey, irgendwie hat der was von Jesus. So stelle ich mir Jesus vor. Ist das ein unermessliches Ziel? Ist das ein Wunschdenken? Nein, ich glaube, das können wir. Das kann Jesus in uns bewirken, wenn wir ihm die Zügel geben. Ich fasse zusammen. Freude an der Art von Jesus. Einheit statt Egoismus. Wenn das Gemeindeleben nicht davon geprägt ist, was habe ich davon, komme ich auf meine Kosten, sondern wenn ich sage, mir geht es um die Einheit, mir geht es darum, dass der andere weiterkommt im Glauben, dass der andere näher an Jesus kommt. Wie kann ich dem anderen helfen auf seinem Weg? Wo steht er? Demut statt Selbstbehauptung. Nicht, dass ich mich profiliere, dass ich die beste Stellung habe, dass ich, wie gesagt, ich, mich, meiner, mir, Gott segne doch uns vier. So war das doch, ne? Und Hoffnung statt Angst. Wenn wir auf Jesus schauen, dann dürfen wir Hoffnung haben auf die Ewigkeit. Dann dürfen wir darauf schauen, er ist erhöht, er sitzt auf dem Thron. Wenn man sich das Weltgeschehen anschaut, dann kann man Angst bekommen. Aber zu wissen, dass Jesus auf dem Thron sitzt, dass er da oben sitzt und dass er die Kontrolle hat, dass er derjenige, der erhöht ist, jemand, der sich erniedrigt, der sich nicht zu fein war, auf diese Erde zu kommen, der sitzt dort und regiert. Da sitzt kein Selbstzentrierter auf dem Thron. Da sitzt jemand auf dem Thron, der dich liebt, der sich nach dir sehnt, der das Beste für dich will. Gott ist gut. Amen.